Dieser Gegensatz von Licht und Dunkelheit hat mich schon immer sehr fasziniert. Wir sind das Bild ja gewöhnt und werden in unserem Alltag immer wieder damit konfrontiert, was es bedeutet, entweder im Licht oder in der Dunkelheit zu sein. Letztlich ist das Licht immer ein Ausdruck von zahlreichen Möglichkeiten. Wir können vieles tun, wenn es hell ist. Wir freuen uns, wenn die Tage im Sommer etwas länger sind und wir die Zeit ordentlich ausnutzen können. Und gleichzeitig spüren wir, wie eingeschränkt wir sind, wenn es dunkel wird und wir auf einmal nicht mehr so viel sehen können. Ich war 2009 auf einer Jugendfreizeit in Österreich, wo wir eine Wanderung zu einem Klettersteig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Klettersteig ist. Also man kann ja wandern gehen. Und Klettersteige sind praktisch besonders spitze Berge oder Wege, wo man sich nochmal extra sichert. Also man muss einen Gurt anziehen und man sichert sich mit Haken an der Wand, damit man nicht abrutscht. Und es ist dann mehr so ein Kletterwandern. Es ist kein richtiges Klettern, man muss nicht in die Höhe klettern, sondern man ist schon oben. Aber man wandert so mit Ausrüstung sozusagen. Und ich weiß noch bis heute, wie wir bei strahlendem Sonnenschein diesen Berg hochgewandert sind vom Parkplatz, die Hitze gespürt haben, es war richtig heiß, es war wunderschön und wir hatten von oben einen richtig tollen Ausblick so über die ganze Weite. Und als wir endlich oben waren und uns diese Ausrüstung angezogen haben und so die ersten Meter des Klettersteiges geschafft haben, da kamen auf einmal immer mehr Wolken. Also der Himmel zog sich richtig zu. So zu, dass wir auf einmal mitten in so einer dunklen Wolkenfront festhingen und weder unseren Vordermann noch unsere Hand vor Augen erkennen konnten. Und ja, praktisch blind einen Berg lang zu kraxeln, war für mich eine sehr prägende Erfahrung. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Kopf einfach etwas überfordert war, zu wissen, dass rechts ein Abgrund von mir ist, mich zu erinnern an diesen Ausblick, den ich eine Stunde vorher hatte, aber einfach nichts von dem zu sehen. Diese und vielleicht auch jede andere Erfahrung, wo so Licht und Dunkelheit in besonderen Momenten aufeinandertreffen, machen mir immer wieder bewusst, ja, wie sehr wir das Licht brauchen. Nicht nur für unsere Augen, sondern auch für unser Herz. Und wie gesagt, in diesem Moment habe ich gespürt, wie vor allem mein Kopf überfordert war, von etwas zu wissen, was ich nicht sehen konnte. Und einer meiner Lieblingsverse, den ich gerade in der Kindergeschichte schon verarbeitet habe, der steht in Johannes 8, Vers 12, wo Jesus über sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Und die Sonne ist ein so passendes Beispiel dafür, was das bedeutet. Wie viel Licht wir von Jesus bekommen können, wie viel Wärme er schenken möchte. Ich glaube, dass er ganz bewusst diese Parallele gezogen hat. Und dass wir ja eigentlich irrtümlicherweise das Gefühl haben, dass die Sonne sich um uns dreht. Und es eigentlich genau andersrum ist, dass wir uns um die Sonne drehen. Und es so manchmal hell und dunkel wird. Aber so wie die Sonne unermüdlich ihr Licht scheinen lässt, so möchte auch Jesus unermüdlich für uns scheinen, ob wir das erkennen oder nicht. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die so das Abenteuer auf dem Berg genießen und so vor sich hin kraxeln, die sich vielleicht gar nicht daran stören, dass es dunkel ist, weil sie auch gar nicht wissen, welcher Ausblick ihnen entgeht. Aber wenn man einmal gespürt hat, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann weiß man auch, dass sich dieser Ausblick lohnt von da oben, dass es sich lohnt, im Licht unterwegs zu sein. Und ich möchte heute mit euch in einen Text einsteigen aus Johannes 9. Der schließt an das Kapitel 8 an, die ersten 9 Verse. Und es ist heute sozusagen eine Vers-für-Vers-Predigt. Also wenn ihr den roten Faden sucht, dann schaut einfach mit in die Bibel. Ich gehe so jeden Vers ein bisschen durch und stelle mir einfach dabei die Frage, was wir für unser Leben daraus mitnehmen können. Johannes 9, die ersten 9 Verse. Nachdem Jesus die Worte in Johannes 8 gesprochen hat, vergingen vielleicht nur noch ein paar Minuten, bevor er sich vor den Steinen der Juden in Sicherheit bringen musste. Sie waren nicht so ganz zufrieden mit dem, was er gesagt hatte. Es war sicher auch ein wenig anstrengend. Und es heißt, er verließ den Tempel, ging weiter und sah einen Menschen, der blind geboren war. Kapitel 9, Vers 1. Jesus flieht aus dem Tempel vor seinen Feinden, vor den Menschen, die ihn einfach nicht verstehen wollen. Vielleicht hat er schwierige Diskussionen hinter sich, er musste viele Fragen beantworten, hat sich ungemütliche Aussagen gefallen lassen, und wenn es heißt, er floh vor den Steinen, dann war das auch eine existenzielle Situation. Es ging nicht darum, einfach nur seines Weges weiterzuziehen und die Menschen anderer Meinung stehen zu lassen, sondern es ging um Leben und Tod. Und Jesus floh mit der Hoffnung auf Leben. Er blickt nicht ängstlich zurück, guckt nicht, ob ihm jemand folgt, sondern er richtet seinen Blick sofort wieder auf den Weg, der vor ihm liegt. Er setzt seinen Weg fort, geht weiter, und er geht an einem Mann vorbei, der blind geboren worden ist. Das Johannesevangelium berichtet uns ganz oft von Menschen, die chronisch krank sind oder die schon länger an ihrem Leiden oder so geboren sind. Entweder in Kapitel 5 zum Beispiel, wo es um den Kranken am Teich Bethesda geht. Aber Johannes legt einen ganz großen Wert darauf, dass Jesu Handeln und Jesu Wirken nicht vor aussichtslosen Situationen kapituliert, sondern eigentlich gerade erst dann beginnt. Und egal, wo Jesus lang geht oder wie viel Trubel um ihn herrscht oder wie herausfordernd die Situationen manchmal waren, in denen er sich wiederfand, er war immer bereit, das Wesentliche im Blick zu behalten. Er hat stets die Not der Menschen um sich herum gesehen, und er war bereit und gewillt, stehen zu bleiben und sich dieser Not zuzuwenden. Er hatte stets den Blick für die Bedürfnisse seiner Mitmenschen. Und Jesus lebt uns hier eigentlich vor, was es heißt, wirklich zu sehen. Es heißt hier, und er sah einen Menschen, der blind geboren wurde. Vieles in unserem Leben beginnt oft mit dem Wahrnehmen. Jesus hätte genauso gut vorbeigehen können, beschäftigt mit sich selber, seines Weges ziehen. Das ist eher das, was uns bekannt vorkommt. Wenn wir uns in solchen Situationen wiederfinden würden, dann würden wir wahrscheinlich gucken, dass wir selber erstmal wieder zurechtkommen und uns sortieren, und hätten vielleicht nicht sofort wieder den Blick für die Menschen, an denen wir vorbeigehen. Wir hatten gestern eine Frau, die ganz am Ende Blutspenden kam und gesagt hat, ihr müsst doch mehr Werbung machen und größere Plakate aufhängen. Ich bin zweimal dran vorbeigegangen, bevor ich es gesehen habe. Und ich habe sie ein bisschen ratlos angeguckt, weil sie erzählt hat, dass sie in Schröders Garten war. Und ich habe gedacht, ich habe in Schröders Garten Plakat aufgehängt, in dem Friseur da vorne. Es hing ein riesiges Plakat an der Tür, zwei Plakate an der Tür zusätzlich, und es standen zwei Schilder vor der Tür. Und sie hat trotzdem behauptet, es zweimal nicht gesehen zu haben. Aber dann dachte ich, das lag weniger an uns und unserer Werbung, sondern vielmehr vielleicht an ihren Gedanken, die sie gerade eben nicht nach rechts und links gerichtet hat. Dann wäre sie sicher darauf aufmerksam geworden, sondern einfach, dass sie mit einem anderen Ziel unterwegs war. Und Jesus sagt uns, egal was um dich herum passiert, hab immer den Blick nach rechts und links. Und das gilt auch genauso für die Gemeinde. Als ich hierher gekommen bin und so mit den Hausbesuchen angefangen habe, da hatte ich auch das ein oder andere Gespräch, wo Menschen erzählt haben, ich bin seit 5 Jahren in der Gemeinde und ich wurde nicht einmal zum Essen eingeladen. Und genauso habe ich Menschen getroffen, die beim ersten Gottesdienstbesuch schon von 5 Leuten eingeladen worden sind. Also selbst das schaffen wir nicht ganz gerecht zu verteilen. Manchmal haben wir Menschen in unserer Gemeinde, die sagen, natürlich fühle ich mich gesehen und wahrgenommen. Ich habe schon nach 2 Gottesdienstbesuchen neue Freunde gefunden. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der ganz zuverlässig und regelmäßig jeden Samstag in seiner Reihe auf seinem Lieblingsplatz sitzt und nicht einmal angesprochen oder eingeladen worden ist. Jesus lebt uns hier vor und sagt, habt den Blick füreinander. Seht euch aufmerksam an und guckt, was derjenige rechts und links von euch vielleicht gerade braucht. Aber selbst seine Jünger, die Menschen, die ihm am nächsten standen und die eigentlich die ganze Zeit mit ihm unterwegs waren, haben nicht das gesehen, was Jesus gesehen hat in diesem Mann. Und deswegen fragten sie ihn in Vers 2 und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Wer hat gesündigt? Im jüdischen Denken, also damals, war der Zusammenhang zwischen körperlichem Leid und der Sünde besonders wichtig, nahezu selbstverständlich. Angeborene Krankheiten wurden meist als Strafe für Sünde angesehen. Denn das jüdische Denken ist geprägt von der Prämisse, am Schicksal eines Menschen ist seine Frömmigkeit oder eben auch seine Sündhaftigkeit abzulesen. Und so ist es letztlich verständlich, dass die Jünger als erstes wissen wollten, ja, wer ist denn schuld daran? Er oder seine Eltern? Wer ist schuld daran? Ich glaube, die Frage kommt uns allen sehr bekannt vor. Wenn etwas passiert oder wir Ungerechtigkeit erleben, wenn ja, Dinge vor sich gehen, die wir vielleicht nicht verstehen oder wo wir in unsere Grenzen kommen, dann ist die Frage sehr beliebt zu sagen, wer hat denn Schuld? Als ich mein Gemeindepraktikum im Studium gemacht habe, war ich in Kassel in einer Gemeinde, wo gerade ein Junge an Leukämie erkrankt ist. Ich habe dort nur gepredigt, ich habe die Familie nicht kennengelernt, aber ich habe gehört, dass diese Familie nach dieser Erkrankung nicht mehr in den Gottesdienst gekommen ist, weil Geschwister ihnen nahegelegt haben, zu überlegen, warum sie denn oder ja, warum Gott sie auf diese Art und Weise bestraft. Verständlich, dass sie von so einem Gott nichts mehr wissen wollten und daraufhin auch von den Menschen in der Gemeinde nichts mehr. Und ich sehe, ihr schüttet genauso die Köpfe, wie ich es damals gemacht habe. Dieses Denken erscheint uns heute total weltfremd. Es stört sich mit unserem Gottesbild und wir sagen, wie kann man nur? Es ist teilweise schon grausam, Menschen so vor den Kopf zu stoßen. Und vielleicht fragen wir heute nicht mehr ganz so regelmäßig, wer hat denn Schuld daran? Aber ich glaube, die Frage, warum, drückt es eigentlich genauso aus. Denn selbst wenn wir wissen, es gibt nicht für alle Krankheiten und für jedes Leiden eine Ursache und eine Erklärung, die wir verstehen oder die wir herausfinden können, bleiben wir doch oft an dem Warum hängen. Warum Gott? Warum ich oder warum er? Warum sie? Warum? Jesus gibt eine ganz klare Antwort auf diese Frage. Und ich möchte vorwegnehmen, dass diese Antwort nicht alle Fragen oder Gedanken löst, die wir im Zusammenhang mit dem Leid haben. Deswegen möchte ich das auch nicht zu detailliert ausführen, aber ich möchte diese etwas andere Perspektive heute einfach mal loslösen und betrachten. Jesus sagt nämlich, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Es hat niemand gesündigt, weder die eine Seite noch die andere. Hier geschieht keine Trennung von Gott, hier ist keine Sünde vorhanden, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich glaube, mit dieser Schuldfrage oder auch mit dieser Frage nach dem Warum stellen wir Menschen uns und unser Leid gern in den Mittelpunkt. Ich glaube, das ist oft auch so ein bisschen die Schiene des Selbstmitleides. Das, was wir nicht verstehen, da suhlen wir uns ein bisschen in der Kuhle und sagen, warum Gott, warum ich, warum muss das passieren? Und dabei geschieht es schnell, dass wir Gott und sein Handeln oder das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ja, vielleicht ähnlich wie diese Frau, die an unserer Tür vorbeigegangen ist, wenn wir das Ziel zu eng setzen und eingeschränkt, mit eingeschränktem Blickfeld unterwegs sind, dann sehen wir das große Ganze gar nicht mehr. Und müssen uns leider auch eingestehen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, das große Ganze wahrzunehmen. Das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum wir sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Ich glaube, dass er mehr weiß, dass er mehr sieht und dass er einen viel größeren Überblick hat. Aber wenn ich das glaube, dann schließt sich das Warum eigentlich aus, weil dann geht es nicht mehr um das Warum. Die Jünger sollen an der Stelle Gott neu denken lernen. Spüren, dass es nicht immer um den Fokus geht, der sich auf uns selber richtet und auf unsere Bedürfnisse, sondern dass Gott immer irgendwo eine andere Perspektive hat, eine größere. Deshalb sagt Jesus, hier ist kein Fehler passiert. Und mich erinnert diese Geschichte, als ich mich damit beschäftigt habe, immer an das Leben von Nik Vujicic. Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht. Ein Mann, der ohne Arme und Beine zur Welt gekommen ist. Der schon kurz nach seiner Geburt mit ganz vielen Herausforderungen zu kämpfen hatte, unter anderem mit der, dass seine eigenen Eltern ihn gar nicht annehmen konnten. Seine Mutter wollte ihn nicht sehen. Seine Eltern waren schon Christen Und seine Mutter hat diese Geburt in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt, weil sie sagt, Gott, warum? Warum wird ausgerechnet mein Kind ohne Arme und Beine geboren? Was soll aus diesem Jungen nur werden? Er wird niemals ein eigenständiges Leben führen. Sie war wirklich verzweifelt und hat diese Verzweiflung auch ein Stück weit weitergegeben an ihren Sohn. Er hatte in den ersten 10 Jahren schon starke Identitätskrisen, Selbstmordgedanken, ist wirklich ja, durch die tiefsten Täler gegangen, die man sich vielleicht vorstellen kann, bis zu dem Moment, wo er selber den Glauben zu Gott gefunden hat und wo Jesus sein Leben hell gemacht hat. Heute ist er verheiratet, hat 4 Kinder, davon 2 kleine Mädchen, Zwillinge, ja, und hat sich ein eigenes Leben aufgebaut, hat zahlreiche Bücher geschrieben, ist als Redner, als Motivationstrainer unterwegs, macht vielen Menschen Mut, egal ob behinderten Menschen oder Menschen mit Einschränkungen oder ob auch ja, einfach Menschen, die mit ihrer eigenen Identität zu kämpfen haben, die manchmal selber nicht wissen, wo sie hingehören. Hat er sich zum Ziel gesetzt, sie auf Gott und sein Wirken aufmerksam zu machen. Erzählt, wie Gott ihn wieder aufgerichtet hat. Und erzählt letztlich auch, was aus seinem vermeintlichen Leid heraus alles geschehen ist die letzten Jahre und wie viele Menschenleben er mit seinen Worten und seinen Taten verändern konnte. Die Frage, die mir dabei immer kommt, ist, hätte er auch so viele Menschen erreicht, wenn er mit Armen und Beinen geboren wäre? Hätte er auch einen solchen Erfolg gehabt oder hätte er auch so viel und so ja, ausbreitend weltweit von Gott reden können und Menschen über seinen Glauben erzählen können? Ich weiß es nicht. Es sind nur Spekulationen. Aber wo wir so oft an unserem Warum hängen bleiben und uns allzu oft mit dieser Frage um uns selber drehen, hat er es geschafft, von dieser Frage Abstand zu nehmen. Hat erkannt, dass es nicht um die Schuldfrage geht und nicht um das Warum, sondern immer um die Frage, für wen oder was will ich leben? Was setze ich mir in meinem Leben für Ziele? Und bin ich bereit, einem Gott zu vertrauen, der so viel mehr weiß und sieht als ich? Und wenn ich mich entscheide, Gott in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen, dann wird er mich gebrauchen. Ganz egal, mit welchen Einschränkungen ich scheinbar oder vielleicht auch mein Nachbar scheinbar zu kämpfen haben. In einem Film habe ich mal den Satz gehört, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Das ist leider wieder eine Formulierung, die den Blick auf uns selber richtet. Von daher würde ich es gerne einmal umformulieren und sagen, Gott macht aus allen Zitronen, die wir ihm reichen, literweise Limonade. Auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht so vorkommt und wir uns gerne in diesem Warum suhlen, lohnt es sich doch, den Schritt des Vertrauens zu wagen. Und Jesus führt weiter aus in Vers 4 und 5 und sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Hier schließt sich der Kreis wieder zu Johannes 8, wo er das bereits gesagt hat. Wir müssen wirken. Der Plural drückt auch ein bisschen aus, dass Jesus seine Jünger oder seine Nachfolger mit einschließt. Dass er sagt, es geht hier nicht nur um mich und um das, was ich tue, sondern es geht auch darum, dass ihr euch berufen fühlt, mein Werk fortzusetzen. Das Licht der Welt, Jesus möchte die Menschen nicht in der Dunkelheit der Blindheit lassen. Er möchte, dass jeder die Chance hat, mit geöffneten Augen durchs Leben zu gehen und ja, in dem Licht zu leben. Und dementsprechend ist das, was als nächstes kommt, auch eine sehr symbolische Ebene. Nicht nur körperlich geheilt zu werden oder nicht nur körperlich die Augen geöffnet zu bekommen, sondern auch geistig. Heute sind viele Christen manchmal so erdrückt von der Dunkelheit, dass ich das Gefühl habe, sie wären gerne selber die Lichtquelle. Ich glaube, so ein bisschen haben wir die Sehnsucht, dass wir uns selber wünschen, Licht zu sein und Licht zu geben und das Licht der Menschen um uns oder das Leben der Menschen um uns herum ein bisschen heller machen zu können. Aber Jesus sagt ganz klar, ich bin das Licht. Und das, was in meiner Kindergeschichte ein bisschen verloren gegangen ist, das ist der Mond. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn mit einbinde, aber das wäre dann ein bisschen zu viel geworden. Aber dort Ja, wo Jesus sagt, ich bin das Licht, könnten wir uns vielleicht vorstellen, dass wir der Mond sind. Weil der Mond etwas ist, was nicht aus sich selber heraus leuchtet, sondern von der Sonne angestrahlt wird. Wir können nicht Lichtquelle sein, aber wir haben immer die Chance, Lichtreflektor zu sein. Wir können das Licht, was Jesus ausstrahlt, reflektieren und weitergeben. Jesus ist die Sonne und wir sind der Mond. Und wenn es dunkel wird, oder seit es dunkel ist, seit Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist, haben wir die Chance, das Licht weiterhin zu reflektieren, ein kleines bisschen sichtbar zu machen, dort, wo wir sind und wo Gott uns hingestellt hat. Nicht den Wunsch zu pflegen, selber das Licht hervorzubringen, sondern uns ja auch ein Stück weit auszuruhen, zu sagen, ich darf und kann das Licht reflektieren. Ich muss es nicht selber hervorbringen. Und als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. An dieser Stelle würde ich eigentlich erwarten, dass Jesu Macht ausreicht, um ihn mit seinen Worten zu heilen. An so vielen anderen Stellen tut er es, warum hier nicht? Aber Jesus entscheidet sich an dieser Stelle, an gängige Traditionen anzuknüpfen, die dem Volk bekannt waren. Speichel galt als heilkräftig, besonders für kranke Augen. Viele Heiler verwendeten daher solch einen Brei, um eben solche Augenerkrankungen zu lindern. Das Mittel war den Zuschauern vertraut und trotzdem reicht dieses Mittel Jesus nicht, sondern er sagt, geh hin und wasche dich. Jesus macht deutlich, dass die Kraft der Heilung nicht von diesem Brei ausgeht. Er schickt den Blinden zum Teich Siloah, das heißt gesandt. Jesus hat in Vers 4 von dem gesprochen, der ihn gesandt hat. Nun wird der Blinde zu einem Gesandten Jesu. Die Rettung liegt nicht im Brei und nicht im Wasser, sondern in dem, der von Gott gesandt ist, um der Retter für alle Menschen in ihrer Not zu sein. Und erst wenn wir diesem Retter vertrauen und uns in diesem Vertrauen auf den Weg zum Teich machen, dann erfahren wir, was Rettung, Heilung und Licht bedeutet. Dieser Blinde hat sich voll Vertrauen auf den Weg gemacht, hat sich gewaschen. Und auch diese Waschung war ein Ritual, was die Juden durchaus kannten. Die Reinigungen und die Waschungen waren ein fester Bestandteil der jüdischen Tradition. Das Waschen führt zur Rettung. Und letztlich ist das nichts anderes als ja, auf symbolischer Ebene das Beispiel von Bekehrung. Was bedeutet es, sich zu bekehren? Sich auf den Weg zu machen und Jesus zu vertrauen und mit geöffneten Augen zurückzukehren. Und wer bereit ist, sich als Gesandter auf den Weg zu machen, der wird spüren, was es bedeutet, vom Licht berührt worden zu sein. Und letztlich auch, was es heißt, wieder auf eine ganz neue Art und Weise zu sehen und die Bedürfnisse wahrzunehmen. Und daran schließen sich die letzten beiden Verse. Das wird auch deutlich, wenn es in den nächsten Versen um die Nachbarn geht, die ihn früher immer aus der Ferne beobachtet haben und die ihn ja irgendwie gekannt haben, aber nicht so wirklich wahrgenommen haben, wer er ist. Und deswegen fragen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's. Andere, nein, aber er sieht ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Im Leben des blinden Mannes, der vorher so gar nicht wahrgenommen worden ist, hat sich etwas verändert. Früher war er eingeschränkt durch seine fehlende Sehkraft. Und ich glaube, überall dort, wo Menschen eingeschränkt sind, nehmen wir sie oft auch eingeschränkt wahr. Wir neigen dazu, Menschen abzuwerten. Ohne Augenlicht, ohne Job, ohne Geld, ohne Arme und Beine, ohne Unterkunft, ohne unsere Sprache. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen sind automatisch weniger wert in der Gesellschaft, wenn sie irgendwo eingeschränkt sind. Und Jesus lebt uns hier vor, dass es auch ein Stück Aufgabe von uns Christen ist, diesen Menschen einen Wert zurückzugeben. Und dass Jesus sagt, wenn ich euch berühren darf, wenn ich euer Licht sein kann, wenn ihr mich lasst, dann stelle ich euren Wert wieder her. Die Fähigkeit, Dinge zu sehen und zu entdecken, schenkt diesem Mann wieder ein Leben voller Möglichkeiten. Manchmal kennen wir die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. Vorher gar nichts, bettelnd am Straßenrand und hinterher springend und tanzend mit allen Möglichkeiten, die ihm offen stehen. Jesus sagt, mit dem Opfer, was ich für euch bringe, stelle ich euren Wert wieder her und schenke euch ganz neue Lebensqualität. Nachbarn, die ihn aus der Ferne beobachtet haben, sind darauf aufmerksam geworden. Und letztlich zeigt uns das auch die Geschichte von dem Nick Vujicic. In dem Moment, wo er Jesus gefunden hat, wo er sein Leben übergeben hat und gespürt hat, ja, es gibt einen Gott und dieser Gott liebt mich, egal ob mit oder ohne Beine und Arme. In dem Moment hat er eine neue Identität bekommen. Jesus wünscht sich, dass wir ihm all unsere Einschränkungen übergeben und dass wir in ihm eine neue Identität finden. Und so kann der einst blinde Mensch seinen Nachbarn voller Überzeugung sagen, ja, ich bin's, ich wurde gerettet, ich habe eine neue Identität, ich bin ab jetzt Kind Gottes. Er wurde von Jesus berührt, gerettet und gesandt. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen, dass wir spüren und wieder ganz neu entdecken, was es heißt zu sehen, wahrzunehmen, was rechts und links von uns passiert. Und dass die Momente, wo wir spüren, dass wir berührt worden sind vom Licht, dass wir uns trauen, Reflektoren dieses Lichts zu sein, damit der ein oder andere vielleicht auf seinem Weg ebenfalls vom Licht berührt wird. Und wer heute Nachmittag noch ein Sabbatprogramm braucht, der kann das 9. Kapitel auch zu Ende lesen. Es ist an der Stelle nicht zu Ende, aber ich habe die Verse nur bis zu diesem Moment genutzt und wünsche euch einfach, ja, dass ihr spürt, dass ihr vom Licht berührt seid und Jesus diese hell oder diese ja, dunkelsten Ecken in unserem Leben oder auch in dieser Welt hell machen kann, wenn wir den Blick dafür haben. Amen.